Es gibt tausende Betroffene und bislang standen sie meist allein da. Doch das könnte sich jetzt ändern. Eine neue Initiative verspricht Hilfe für verfolgte Mutärzte aus der Corona-Zeit. Was genau geplant ist, erfahren Sie im Schwerpunkt des Tages. Außerdem in dieser Sendung: Droht in Deutschland jetzt die Totalüberwachung durch die Polizei? Und Jeffrey Epstein und ein mysteriöser Reisepass. Deckten Österreichs Behörden den Pädokriminellen? Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir gleich zum Schwerpunkt und damit der Ärzteverfolgung in Deutschland kommen, zunächst die wichtigsten Meldungen vom heutigen Mittwoch. Das frühere RAF-Mitglied Daniela Klette muss für 13 Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht im niedersächsischen Verden verurteilte die 67-Jährige wegen mehrerer Raubüberfälle. Diese wurden nach der offiziellen Selbstauflösung der Roten Armee-Fraktion begangen. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Klettes genaue Rolle innerhalb der RAF bleibt bis heute unklar. Sie gehörte der letzten Generation der Terrororganisation an, also jener Phase, in der es immer wieder Spekulationen über eine mögliche Unterwanderung oder Steuerung durch Geheimdienste gab. Offiziell wurde rund 30 Jahre lang nach Daniela Klette gefahndet. In dieser Zeit lebte sie offenbar unbehelligt in Berlin. Nach Medienberichten soll sie öffentliche Veranstaltungen besucht und sogar Grenzkontrollen passiert haben. Festgenommen wurde sie erst im Februar 2024. Die wegen schwerer Antifa-Gewalttaten verurteilte Lina E. ist aus der Haft entlassen worden. Das bestätigte der Bundesgerichtshof am Dienstag. Demnach wurde der Rest ihrer Haftstrafe nach Verbüßung von 2/3 zur Bewährung ausgesetzt. Lina E. galt als Kopf und prominentestes Mitglied der sogenannten Hammerbande. Die linksextreme Gruppe hatte wiederholt politische Gegner angegriffen und dabei unter anderem mit Hämmern auf ihre Opfer eingeschlagen. An Bayerns Schulen wurden im vergangenen Jahr insgesamt 8.989 Straftaten registriert. Das entspricht durchschnittlich 47 Straftaten pro Schultag. Das geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der AfD hervor. Mehr als ein Drittel aller Fälle entfällt demnach auf Körperverletzungen und andere Gewaltverbrechen. Registriert wurden auch mehr als 350 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, darunter auch Vergewaltigungen. Überwachung und Kontrolle in Deutschland sollen massiv ausgeweitet werden. Das sieht ein aktueller Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Demnach soll die Polizei künftig die Möglichkeit erhalten, biometrische Daten mit öffentlich zugänglichen Daten aus dem Internet abzugleichen. Dies soll auch in Zusammenarbeit mit Dritten, auch außerhalb der Europäischen Union, möglich sein. Konkret bedeutet das: Ermittlungsbehörden könnten künftig große Teile des Internets wie eine riesige Überwachungskamera auswerten und Daten miteinander verknüpfen, etwa zur Erstellung umfassender Personenprofile. Auch künstliche Intelligenz soll dabei zum Einsatz kommen. Parallel dazu fordert der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Seelen, zusätzliche Befugnisse für seine Behörde. Der Inlandsgeheimdienst solle künftig stärker operativ tätig werden. Medienberichten zufolge plant das Bundesinnenministerium unter anderem dem Verfassungsschutz künftig auch Hausdurchsuchungen zu ermöglichen. Das Ende der Corona-Maßnahmen liegt inzwischen rund 4 Jahre zurück. Doch noch immer werden tausende Ärzte von Behörden und Justiz verfolgt, weil sie Patienten während der sogenannten Pandemie geholfen hätten. Mittlerweile sorgt das Vorgehen gegen Mediziner sogar international für Aufmerksamkeit. Im Januar kritisierte US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. die Verfolgung von Ärzten durch seine deutsche Amtskollegin Nina Warken. Die CDU-Politikerin wies die Vorwürfe zurück und unterstellte den betroffenen Ärzten Betrug und Urkundenfälschung. Mit der Initiative Ärzte mit Gewissen wollen der schweizerische Verein Wir und die Ärztevereinigung MWGFD jetzt auf das Schicksal dieser Ärzte aufmerksam machen. Darüber sprechen der Präsident des Vereins Wir, Christian Oesch, und der im Exil lebende Immunologe und Toxikologe Professor Stefan Hockert exklusiv mit auf eins Chefredakteur Stefan Magnetz. Dabei ging es etwa um die hohe Zahl der Betroffenen.
Das Ausmaß ist ja auch vielen Leuten gar nicht bewusst. Ihr habt es auf eurer Website dokumentiert. Tom Lausen hat ja die Daten, du hast es angesprochen, ausgehoben über Anfragen bei den Staatsanwaltschaften. Und alleine in 5 Bundesländern, ich habe es mir hier von eurer Website ausgedruckt, gab es über 1500 Ermittlungsverfahren gegen Ärzte, weil sie angeblich falsche Atteste ausgestellt hätten. Und das sind nur die offiziellen Auskünfte von Berlin, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Baden-Württemberg, also von 5 Bundesländern. Das entspricht in etwa 30% der deutschen Bevölkerung. Bedeutet, wir müssen ja von aber tausenden Verfahren gegen Ärzte oder Gesundheitspersonal in ganz Deutschland ausgehen.
Ja, das ist genau so. Und die Staatsanwaltschaften, die machen nicht mit. Also wie Sie angesprochen haben, sind das 30% nur. So die 70% zusätzlich in Deutschland, die werden nicht übermittelt. Und ich möchte hier jetzt ganz deutlich erwähnen, wir haben es hier nicht nur mit Deutschland zu tun, wir haben es mit der Schweiz zu tun, Österreich und auch Frankreich.
Christian Oesch glaubt, die große Anzahl der Verfahren ist kein Zufall und nicht nur Ergebnis einer übereifrigen Justiz. Ein Ziel der Initiative Ärzte mit Gewissen sei es, erstmals einen umfassenden Überblick über die Verfolgung betroffener Mediziner zu ermöglichen.
Ich kann nur hoffen, eben, dass wir mit diesen isolierten Fällen, die wir jetzt alle zusammenführen können, auf dieser Plattform alle zusammenbringen können, damit es wirklich ein gesamtes Bild aufzeigt, was sich da abgespielt hat, was sich immer noch abspielt. Und diese Verfolgungen sind ja immer noch aktiv. Also es geht hier um eine zentrale Steuerung und das ist eben nicht nur pro Land, das ist über die Länder, also über die Grenzen hinaus. Diese Hausdurchsuchen und diese Einschüchterung, körperliche Gewalt, schwere Folgen. Also wir haben hier die finanzielle Vernichtung, jetzt speziell hier mit Professor Hockerts, ist ja unglaublich. Sie haben mir alles abgeknöpft und gefreut, womöglich. Aber weiterhin einfach die Hetze, die Rufmorde, das Mobbing, das ist weiterhin auch nicht nur den Ärzten, auch ihren Patienten zuvorkommen, was da abgeht. Also es muss was passieren.
Doch welche Auswirkungen hat die Verfolgung auf die Betroffenen? Christian Oesch verweist im Interview auf einen besonders tragischen Fall. Dieser zeige, dass hinter den juristischen Verfahren konkrete menschliche Schicksale stehen.
Wie viel Leid, okay? Wir wissen von einer Ärztin, dass 6 Monate, nachdem sie angezeigt wurde, verfolgt wurde und so ist sie dann verurteilt wurde, sozusagen ist sie dann auch gestorben. Also wir haben verfolgte Ärzte, die gestorben sind hier in diese Zeit. Also es, wie du gesagt hast, Professor Hockerts, es geht hier viel mehr als nur die Verfolgung. Es geht hier um wirkliche Vernichtung von Menschenleben.
Ich glaube, das vergisst man ja auch ständig, wenn man immer nur über Zahlen spricht, wenn man immer nur sagt, ja, der Arzt hat 6 Monate Haft oder Bianca Witschel so und so lange muss sie in Haft sitzen, aber dass eine Untersuchungshaft oder überhaupt eine Beschuldigung eines Arztes, weil er ja nur seinem Gewissen gefolgt ist und das getan hat, wofür er ja Arzt geworden ist, ja, nämlich dem Patienten bestmöglich zu helfen, dass er deswegen kriminalisiert wird, eine Hausdurchsuchung bekommt, vielleicht in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden. Wir haben ja zahlreiche Dokumentationen auch gefilmt und gezeigt über diese brutale Verfolgung, wo die Ärzte teilweise auf den Boden geworfen wurden, Handschellen angelegt und so weiter. Das wirkt ja lange nach. Vielleicht wollen Sie dazu das noch einmal ausführen. Sie haben ja den Begriff weiße Folter zum Beispiel angesprochen.
Ja, es sind Traumata, die da ausgelöst werden, wo sich kaum jemand drüber Gedanken macht. Und deshalb kann ich auch diese ganzen Sprüche nicht mehr hören, Corona sei ja schon vorbei. Mhm. Für uns ist Corona noch lange nicht vorbei, denn wir sind tatsächlich dieser Folter weiter ausgesetzt.
Die vollständige Sendung von Stefan Magnet mit Stefan Hockerts und Christian Oesch finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Bis heute werden mit der Verfolgung von Corona-Kritikern Menschenleben vernichtet, sagt der Schweizer Aktivist Christian Oesch. Auf eins verschweigt ihnen diese Schicksale nicht. Unterstützen können Sie unsere Berichterstattung über die mutigen Ärzte unter www.auf1.tv unterstützen. Der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein besaß zu Lebzeiten einen gefälschten österreichischen Pass. Doch obwohl die Behörden deswegen sogar ermittelten, konnte der Pädokriminelle sich in Österreich frei bewegen. Das geht aus Antworten auf mehrere parlamentarische Anfragen hervor, die FPÖ und Grüne an die Bundesregierung gestellt hatten. Justizministerin Anna Sporer bestätigte darin, dass gegen Epstein wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt worden war. Das Verfahren wurde nach seinem Tod eingestellt. Brisant ist jedoch, während seines Aufenthalts in Wien im Jahr 2019 gab es offenbar keine behördlichen Maßnahmen gegen Epstein. Weder Festnahme noch Vernehmung. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erklärte, es habe auch keinen Kontakt mit US-Behörden gegeben. Auf eins hat die zuständigen Ministerien gefragt, warum Epsteins Aufenthalt in Wien nicht genutzt wurde, um gegen ihn vorzugehen. Bis Redaktionsschluss blieb die Anfrage unbeantwortet. Warum Jeffrey Epstein sogar mit wesentlich schwereren Verbrechen ungestraft davonkommen konnte, das hat auf einen Chefredakteur Stefan Magnet in mehreren Sendungen zum System Epstein aufgearbeitet. Exklusiv unter www.auf1.tv. Ein neues Grundsatzpapier zur Kriegsvorbereitung sorgt derzeit für Aufsehen. Die NGO Greenpeace, eigentlich bekannt für Umwelt- und Klimaschutz, veröffentlichte am Dienstag eine umfangreiche Studie zur europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auffällig ist dabei vor allem eines. Das Papier wirbt offenbar für eine stärkere Zentralisierung von Militärpolitik und Rüstungsindustrie auf Ebene der Europäischen Union. So fordert die Studie ein neues Selbstverständnis der sicherheitspolitischen Rolle der EU. Zudem brauche es institutionelle Vorkehrungen für Führungsverantwortlichkeiten in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Im Klartext bedeutet das: mehr Macht für Brüssel in Militärfragen. Auch die europäische Rüstungsindustrie soll nach den Vorstellungen der Autoren stärker zentralisiert werden. Waffensysteme müssten vereinheitlicht werden, möglicherweise als Voraussetzung für eine Europaarmee. Greenpeace formuliert dies wörtlich als Reduzierung der Anzahl der Schlüsselindustrien auf nationaler Ebene, um Wege für europäische Kooperationen zu ermöglichen. Besonders weitreichend ist jedoch eine weitere Forderung. Die Studie spricht sich für eine Ausweitung staatlicher Beteiligungen an deutschen Rüstungskonzernen aus. Ziel sei es, die Unternehmen im Sinne einer europäischen und kosteneffizienten Beschaffung zu lenken. Kritiker sehen darin eine direkte Verschmelzung von Staat und militärisch-industriellem Komplex. Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass diese Forderungen ausgerechnet von Greenpeace kommen. Auf eins Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens vermutet deshalb, Zitat, linksliberale und grüne Milieus für den Aufbau eines Brüsseler Militärstaates zu mobilisieren. Unterdessen könnte es unter den europäischen NATO-Staaten zu Spannungen gekommen sein. So lehnten Schweden und Estland öffentlich Pläne der deutschen Bundesregierung ab, die Ukraine in die EU-Verteidigungsunion einzubinden. Das könnte auf unterschiedliche strategische Schwerpunkte hindeuten. Während Berlin offenbar vor allem die Ukraine stärken und Russland an der Front binden will, setzen andere Staaten möglicherweise stärker auf die Vorbereitung eines direkten Konflikts zwischen NATO und Russland. Darauf deutet auch ein Bericht der britischen Zeitung Telegraph hin. Demnach habe die NATO geplant, jedes Mitgliedsland zu jährlichen Zahlungen in Höhe von 0,25% des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts an die Ukraine zu verpflichten. Für Deutschland würde das derzeit mehr als 11 Milliarden Euro pro Jahr bedeuten. Laut dem Bericht wurde das Vorhaben letztlich von Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien und Kanada gestoppt. Deutschland wird dabei jedoch nicht unter den Gegnern des Plans genannt. Vertreter der Bundesregierung wollten sich gegenüber auf eins nicht konkret zu dem Bericht äußern. Ein Regierungssprecher erklärte auf Nachfrage lediglich: Presseberichterstattung kommentieren wir grundsätzlich nicht. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es allgemein: Außenminister Wadepool hat im Rahmen des NATO-Außenministertreffens in Helsingborg den deutschen Vorschlag diskutiert, noch einmal eine Summe für bilaterale Unterstützung zu mobilisieren. Weiter heißt es aus dem Ministerium: Wir stehen weiter felsenfest hinter der Ukraine. Das weltweit am häufigsten eingesetzte Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat steht erneut in der Kritik. Der Stoff wird nicht nur mit Krebs in Verbindung gebracht. Er soll auch schwere Schäden des Darms verursachen, wie jetzt eine neue Studie zeigt. Den Forschern zufolge führt Glyphosat zu verstärkten Entzündungen und einer erhöhten Durchlässigkeit des Darms. Zudem wurden Zellstress und Veränderungen des Mikrobioms festgestellt. Also ein Ungleichgewicht der natürlichen Darmbakterien. Beteiligt an der Studie waren Wissenschaftler aus Überlingen in Deutschland und aus London. Bereits im vergangenen Jahr hatte eine italienische Studie das mögliche krebserregende Potenzial von Glyphosat bestätigt. Dennoch wurde die Zulassung des Mittels in der Europäischen Union bis zum Jahr 2033 verlängert. Laut Kritikern auf Basis von industriefinanzierten Untersuchungen. Dabei musste erst in diesem Jahr die einflussreiche Glyphosat-Studie zurückgezogen werden, die jahrzehntelang als Beleg für die Sicherheit des Unkrautvernichters galt. Die Vorwürfe: wissenschaftlicher Betrug und Sponsoring durch den damaligen Hersteller Monsanto. Über die zunehmend beängstigende wirtschaftliche Lage, die Sicherheit der Renten und einen möglichen Schuldencrash sprechen wir heute mit Dr. Eike Hamer von Valtier. Er ist unter anderem Vorstand des Mittelstandsinstituts Niedersachsen. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Hamer.
Hallo.
Hallo. Die außenpolitischen Spannungen haben zuletzt wieder deutlich zugenommen. Besteht die Gefahr, dass Europas wirtschaftlich angeschlagene Regierungen außenpolitische Konflikte auch nutzen, um von inneren Problemen abzulenken?
Nun, zum einen unterstellt das natürlich, dass die europäischen Regierungen agierend sind. Soweit würde ich fast nicht gehen. Aber es ist natürlich eine sehr günstige Situation und don't miss a chance, wie Churchill mal sinngemäß gesagt haben soll. Man wird natürlich diese Krise jetzt nutzen wollen, um über Kriegsrecht die Demokratie auszuhebeln. Zum Beispiel ist das innerhalb der europäischen Konstellation wünschenswert, zumindest was das Politbüro in Brüssel angeht, weil man die Einstimmigkeit abschärfen möchte. Da gab es schon etliche Vorstöße von einzelnen Regierungschefs, unter anderem auch Herr Merz natürlich. Und man möchte eigentlich durchregieren können. Man möchte auch eigene Schulden machen. Man möchte auch eigene Steuern erheben als logische Folgung von eigenen Schulden. Und das Ganze, dafür braucht man einen Grund, weil Misswirtschaft und Vetternwirtschaft, Korruption und so etwas kann man ja nicht als Grund vorgeben. Also ist natürlich ein externer Grund, und da ist ein Krieg immer das Allerbeste, sehr, sehr wünschenswert. Insofern könnte man meinen, dass das hier gewünscht wird. Außerdem sind wohl die Verbindungen, die persönlichen Verbindungen von vielen Funktionären in Europa zu diesen kriegsinteressierten Netzwerken so groß, dass möglicherweise auch der ein oder andere diese Interessen über die Interessen der europäischen Bürger stellen wird. Aber sicherlich ist es so, dass wir vor extremen Herausforderungen stehen und sie binnenpolitisch nicht weiter wissen, weil die herkömmlichen Agenden von Neubesiedlung des europäischen Kontinents, von Great Reset Programm, also die herkömmliche Wirtschaft, den industrielle Basis der Europas einzureißen, zu zerstören und irgendetwas Neues aufzutun, was weiß man noch gar nicht, hat man auch nicht drüber philosophiert oder noch nichts den Leuten gesagt. Aber das sind natürlich Agenten, die nicht weiter gehen, wo man in der Sackgasse ist, und da würde schon eine Krise natürlich jetzt sehr gelegen kommen, ja. Außerdem muss man festhalten, dass die meisten der Regierenden zurzeit bei ihrer Bevölkerung wahnsinnig verhasst sind. Und das gilt für das Politbüro in Brüssel natürlich umso mehr. Das heißt, wenn wir mal Herrn Merz oder die Regierung in Frankreich ankommen, dann kann ich mir vorstellen, dass die nicht einmal mehr auf 10% Zustimmung kommen, weil die Hälfte der Bevölkerung wählt gar nicht, also diese Leute nicht. Und von der Hälfte haben sie vielleicht 20, maximal 25% Zustimmungsrate. Das heißt, wir haben hier also geringfügig über 10% Zustimmungsrate für diese Leute. Das ist so gut wie gar nichts. Das heißt, die große überwältigende Mehrheit, die geht mittlerweile in Opposition. Manche gehen sogar auf die Straße, weil zum Beispiel der Job wegfällt, weil eben die Bedingungen so schlecht geworden sind. Und da ist natürlich eine Krise, wo man dann über Kriegsrecht die demokratischen Prozesse aushebeln kann oder glaubt, das zumindest zu können, ist dann natürlich sehr gelegen, ja.
Gewinneinbruch bei Porsche, Stellenabbau bei Wacker Chemie und Bosch, um Beispiele für solche Probleme zu nennen. Die schlechten Wirtschaftsnachrichten reißen einfach nicht ab. Inzwischen sprechen selbst das IFO-Institut und auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer von einem Niedergang und einer nie dagewesenen Lage. Wie geht es mit Deutschland weiter?
Nun, das ist natürlich sehr beängstigend, weil gerade auch die Namen, die gerade genannt worden sind, wie Porsche, wie Wacker Chemie, eigentlich unverrückbare Fels in der Brandung gewesen sein sollen, die fast Monopolpreise in der Welt haben. Bei Chemie beispielsweise, sie arbeiten mit etwa 2-3% Lohnkosten am Stück. Das heißt, da spielen die höchsten Lohnkosten, die wir in Deutschland pro Stunde haben für einen Arbeitnehmer, die fallen dort nicht so ganz wahnsinnig ins Gewicht. Insofern glaubte man immer, dass die Chemieindustrie diese Standortnachteile in Deutschland noch einigermaßen ausgleichen können. Genauso bei Porsche. Es ist ein Luxusfahrzeughersteller, das heißt ein Fahrzeughersteller, dessen Preis nicht unbedingt im harten Wettbewerb mit anderen steht, sondern eher ein Luxusprodukt ist, dass selbst diese Unternehmen jetzt zusammenbrechen vor den als Sabotage wahrgenommenen politischen Einstellungen, die die Regierung in Berlin, aber auch in Brüssel unternommen haben. Das ist natürlich ein Warnzeichen schlechthin. Es ist tatsächlich so, dass wir kein Modell haben.
Das vollständige Gespräch mit Eike Hamer von Valtier finden Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Über die Krise der deutschen Autoindustrie und weitere wichtige Wirtschaftsthemen sprechen wöchentlich renommierte Fachleute bei Auf 1. Unterstützen können Sie das über das Formular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.